Das habe ich als Zauberkünstler schon sehr gut gelernt, mit Leuten umgehen. Weil sowohl das Mitleid oder auch der Hass haben ihre Wurzeln meist in der Irritation und in der Angst. Ich bin auf vielen Ebenen suspekt und das Zaubern macht es dann erstmal nicht besser.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei dem Perspektivenmagier und Business Coach Gaston Florin in seinem Zuhause in dem kleinen Dorf Bruck östlich von München. Hallo, lieber Gaston.
Hallo, salut, grüß dich.
Du bist 1968 in München geboren, Sternzeichen Fische, wie ich, warst der jüngste von vier Buben, die 5, 7 und 12 Jahre älter sind als du.
Die älteste war eine Schwester.
Ach, eine Schwester, ach so, genau, so habe ich mir ganz falsch aufgeschrieben. Also, eine Schwester, zwei Buben. Der ältere Bruder, also der dir am nächsten liegende, starb leider schon als Baby. Mhm. Dein Vater wurde mit Härte erzogen und musste Bäcker und Konditormeister lernen, betrieb dann einen kleinen Lebensmittelladen in München und hatte immer Geldsorgen. Er zog mit euch, als du noch klein warst, sogar mal in den Keller, um das Haus zu vermieten, schlitterte aber dennoch in eine Insolvenz, musste alles aufgeben und mit euch nach Erding umziehen, fand schließlich eine Festanstellung und kümmerte sich um das Lebensmittellager einer großen Bank. Viel Geld hattet ihr trotzdem nie. Dein Vater brachte oft Essen aus der Bank mit nach Hause, damit ihr eben was auf dem Teller habt oder vielleicht auch was Schöneres auf dem Teller habt. Er unternahm mehrere Suizidversuche und war, wie auch deine tablettenabhängige Mutter, seelisch instabil. Beide begaben sich des Öfteren abwechselnd in Therapie in die Klinik für Psychiatrie in Haar. Hast du diese Zeit überhaupt noch in Erinnerung? Und wenn ja, in welcher Art Erinnerung behalten? Und wie schmerzhaft ist sie noch heute?
Also ich habe sie schon sehr in Erinnerung behalten, weil da war echt wahnsinnig viel Chaos bei uns zu Hause. Tatsächlich waren so die Hardcore, sie waren beide nur jeweils einmal in der Psychiatrie und haben dann normalere Therapien gemacht. Aber so im Alter, wo ich so zwischen 3 und 5 oder sowas, da war echt Chaos bei uns angesagt. Und das merke ich schon, das wirkt immer noch so ein Stückerl nach. Also jetzt gerade so in der Corona-Zeit habe ich gemerkt, so diese alten Wunden, wo so Verunsicherungen stattfinden, die wurden jetzt plötzlich wieder wachgerufen. Ne? So Zeug, wo man sich denkt, hab ich doch schon, ist doch schon rum. Aber
kommt wieder hoch.
Kommt wieder hoch, darf man nochmal Hallo sagen, gucken und es neu bearbeiten. Mhm.
Waren denn eure Eltern sehr streng mit euch oder waren sie eher nachlässig, weil sie so viel mit sich selbst zu tun hatten?
Ich glaube tatsächlich weder das eine noch das andere. Also streng habe ich beide nie erlebt. Also beide haben uns, glaube ich, sehr geliebt und sehr gemocht und am Ende des Tages auch sehr unterstützt. Also meine Mutter hat uns ja auch aus dem Chaos schlussendlich dann auch rausgeboxt.
Die Stärkere war sie.
Ja, die Stärkere war sie. Leider auch ein bisschen die Unberechenbarere. Also die war manchmal echt gefährlich. Und man wusste nicht so genau, wann passiert was. Und es hat sich dann aber, je mehr sie sich mit sich selber auch ausgesöhnt hat sich das auch gelegt. Aber so am Anfang war sie auch eine gefährliche Person. Und mein Papa hat eher so eine Kälte sich selbst gegenüber ausgestrahlt, war mit sich selber sehr schnell sehr unzufrieden. Und das hat natürlich auch Wirkung auch auf uns Kinder gehabt, klar.
Aber dein Papi lebte ja dann letztendlich sehr lange.
Der hat lang gelebt. Und was ich wirklich von ihm gelernt habe, ist, dass es nie zu spät ist. Also der hat halt, weiß ich nicht, der hat mit 50 hat er angefangen, Englisch zu lernen, was er nie gelernt hat, weil er ist mit dem Fahrrad immer sozusagen durch ganz Europa geradelt. Und damit er sich mit den Leuten so ein bisschen unterhalten kann, hat er Englisch gelernt. Oder als er dann in Rente gegangen ist, ist er von sich aus nochmal in Therapie gegangen, hat gesagt, so wie ich bisher mit mir umgegangen bin, das ging halt ein bisschen besser und das hat er dann auch gemacht. Also ich glaube, so seine zweite Lebenshälfte war schlussendlich die friedlichere und die schönere für ihn.
Er wurde ja dann, glaube ich, 93 Jahre alt, oder?
Ja.
Und deine Mutter, die lebt noch?
Meine Mama lebt noch, die ist jetzt gerade 93 und ist jetzt in einem Altersheim in der Nähe von meinem Bruder, genau.
Und nach diesem Umzug nach Erding kamst du ja in die erste Klasse dort, hast schnell Freunde gefunden. Mit so einem kurzen Abstecher nach München absolviertest du dann dein Abitur, glaube ich, im Bio-Leistungskurs und begabst dich dann in den Zivildienst, hast sogar noch ein halbes Jahr im Bezirkskrankenhaus H drangehängt. Das mit deiner Familiengeschichte zu tun, war da so eine gewisse Neugierde zu sehen, zu spüren, wo deine Eltern einmal viel Zeit verbrachten und auch zu verstehen?
Mit Sicherheit, ja. Also das war kein Zufall. Also ich wollte aus zwei Gründen nach H oder ins Bezirkskrankenhaus. Das eine, weil ich zu dem Zeitpunkt Therapeut werden wollte oder Psychologie studieren und gucken, ist das was für mich oder nicht? Und das andere ist schon auch nochmal aufzuarbeiten, was ist denn mit meiner Familie, mit meinen Eltern da passiert? Wo sind die schlussendlich gelandet? Und wie ist es da? Das wollte ich für mich schon rauskriegen und habe schlussendlich da auch wirklich wahnsinnig viel gelernt. Deswegen habe ich auch nochmal ein Jahr da dran gehängt.
Also konntest du dann auch deine Eltern besser verstehen?
Ein Stück weit, ja. Also ich konnte ein Stück weit besser nachvollziehen. Also auch meine Mama hat ja immer gesagt, so sie hat sich ja selber eingewiesen und die hat dann gesagt, so, boah, wo bin ich hier gelandet? Was sollen das? Und diesen Gedankengang. Und dann wollte sie auch raus, aber dann hatte sie halt die Therapieverpflichtung schon unterschrieben. Und dann kommt man dann nicht mehr so schnell raus.
Das ist dann eine geschlossene.
Sie war dann auf einer geschlossenen erstmal. Also da wollte sie auch hin, ne? Also freiwillig. Hat dann aber gemerkt, oh, lieber Himmel, wo bin ich hier gelandet?
Dann kommst du nicht mehr raus.
Und dann kommst du erstmal nicht mehr raus. Und da, ich glaube, das hat ja schon auch den nötigen Schub gegeben, zu sagen, so, also wo wir uns selber hin manövriert haben, das geht mal gar nicht, da müssen wir wieder raus. Und das hat sie dann auch schlussendlich gemacht.
Aber hat sie mit euch Kindern, deine Geschwister waren ja älter wie du, auch die Schwester sehr viel älter wie du, hat sie mit euch auch mal über ihren Seelenzustand gesprochen? Oder konntet immer ihr nur erahnen, wie es ihr geht?
Nee, bei meiner Mama war das relativ klar. Sie hat da relativ offen und auch immer wieder drüber geredet. Bei meinem Papa war es ein bisschen verschlossener und ein bisschen zurückgezogener, aber schlussendlich war der schon auch da. Der hat auch, also mich mit meiner Beruflichkeit hat der immer auch sehr unterstützt. Ne, hätte er ja auch aus seiner Lebenserfahrung hätte er sagen können, na, jetzt lernst du erstmal was Gescheites.
Ja, klar. Nach so verworfenen Ideen, wie du sagst, Therapeut oder Umweltschutztechniker, das wolltest du ja, glaube ich, auch mal werden, kauftest du dir eines Tages einen Fernseher und einen Videorekorder und schautest dir den Film Fame an. Also das war ja so ein ganz bekannter Tanzfilm. Dieser veränderte ja sehr, sehr viel, wenn nicht sogar alles irgendwo in dir. Was fühltest du da? Und du sagtest ja auch in unserem Vorgespräch, du fühltest dich danach elend, schlecht, schwach. Warum? Weil du was erkanntest?
Naja, ich habe mich halt selber beobachtet, wie ich vor diesem Hollywood-Gute-Laune-Film von jungen Künstlern, die hinausgehen in die Welt und tolle Sachen machen und natürlich auch Abenteuer erlebt haben, aber es geht alles gut aus, es ist schon sehr Hollywood. Und ich saß danach da und war betrübt und habe mich gefragt, so, wie geht denn das? Und habe dann schon gemerkt, naja, das, was die da lernen oder gelernt haben, das möchte ich auch lernen und können. Also in diese Welt, die da aufgezeichnet ist, auch wenn es klar war, dass es ein Stück weit Märchen ist, aber ich wollte da eintauchen und das auch lernen und können, was ich da an Tanz und Bewegung und Stimme und Schauspiel halt mitbekommen habe.
Also es zog dich auf die Bühne.
Es zog mich auf die Bühne. Da war ich ja auch immer schon ein Stück weit. Also ich habe zu dem Zeitpunkt habe ich schon gezaubert. Meine Mama hat auch mit uns immer Kindertheater gespielt. Also seit ich auch in der Grundschule bin, glaube ich.
Aber der Film war nochmal so, ja, wie sagt man, wie so eine Initialzündung.
Ja, das ist halt, dass es mir so ein bisschen nicht reicht.
Dann konnte dich ja irgendwie nichts mehr aufhalten. Du hast diverse Ausbildungen gemacht, Zirkusschule, Pantomimen und Ballettunterricht und dann auch noch eine private Schauspielschule in München besucht, in der du die Technik Method Acting lerntest. Und kurz vorm Ende haben die dich aber dann da irgendwie aus Platzgründen oder dubiosen Gründen rausgeworfen und meinten, so Zauberer brauchen das ja eh nicht. Das war 1993, du warst erst 24 Jahre alt. Ein Seminar zum Thema Beruf, Berufung, Lebenserfüllung machte dir dann doch etwas Mut und schließlich machte alles auch Sinn. Du bist als Zauberer dann um die ganze Welt gereist und wurdest mit deiner Solo-Darbietung 13 Jahre später, im Jahr 2006, schließlich in Gegenwart von 2500 Zauberern im Publikum Weltmeister im Parlour Magic, oder wie sagt man?
Parlour Magic.
Parlour Magic, oh Gott, was kann man, wenn man das ausspricht. Also Zaubern auf mittelgroßer Bühne.
Ja, das ist eine ganz komische Definition, aber Parlour, ich glaube, die beste deutsche Übersetzung ist Salonmagie. Also das war so im 19. Jahrhundert, war das mal große Mode, als die Zauberer so von der Straße weggekommen sind, ne, als reine Straßenunterhaltungsleute, sondern mehr so in die Salons der feinen Gesellschaft. So in Wien hat es, Wien und Paris haben damit angefangen. Der Jean-Robert Houdin in Paris und der Johann Nepomuk Hofzinser in Wien. Und
es wurde gesellschaftsfähig.
Es wurde gesellschaftsfähig und daraus kam eben dieses so, ich habe so eine mittelgroße Bühne, aber schlussendlich waren halt 2000 Zuschauer da, also das war nicht besonders mittelgroß.
Ja, und auch noch wissende Zuschauer, ja, also denen man nichts vormachen konnte oder sollte. Wusstest du denn in dem Moment, als du das begonnen hast, also diese Ausbildung im Zirkus, Pantomime, Ballett, Zaubern, wusstest du denn selbst, wie gut du bist?
Nee. Keine Ahnung. Das ist auch heute immer noch so. Manchmal eine Schwierigkeit, wo ich schon weiß, ja, das ist schon gut, was du machst. Aber so ganz richtig wissen, da würde ich jetzt lügen, wenn ich das sagen
kann. Aber was muss denn ein Zauberer letztendlich schaffen?
Der muss letztendlich, finde ich, zwei Sachen schaffen. Er muss die Illusion des Unmöglichen erzeugen. Und er muss unterhalten damit. Ja, also das heißt, für mich geht's da ganz viel um Beziehung, also wie in vielen Kunstformen, vor allem wenn sie unmittelbar sind, zum Zuschauer, dass da ein Draht entsteht. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es mich dann immer wieder in andere Welten auch reingezogen hat, weil das habe ich als Zauberkünstler schon sehr gut gelernt, mit Leuten umgehen. Ich komme aus dem, man nennt das Close-Up-Zauberkunst, das ist so ganz nah. So, ich war im Kempinski am Flughafen, war ich jahrelang einer der sozusagen Haus- und Hof-Close-Up-Zauberkünstler, die dann im Restaurant von Tisch zu Tisch gehen, wie der Stehgeiger so ein bisschen. Und man lernt da ganz viel über wie Menschen ticken. Ne? An welchen Tisch darf ich drangehen? An welche Tische sind gerade im intensiven Gespräch? Oder da ist ein Pärchen und wie gehe ich mit dem Pärchen um, damit ich keinen Ärger mit dem Mann krieg, weil der denkt, ich will ihm sein Mädel ausspannen. Das heißt, was muss ich ändern an dem, wie ich arbeite, damit der sofort weiß, ich bin keine Gefahr für ihn oder solche Sachen.
Sehr interessant. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, man wäre so konzentriert darauf, dass der Zaubertrick klappt, dass man sich gar nicht so sehr auf die Menschen einlässt, die zuschauen.
Ja, deswegen muss man als Zauberkünstler auch einfache Sachen wahnsinnig viel üben. Weil ja, es läuft so eine Ebene mit, die man nicht mitkriegen soll, aber die muss von selber laufen, damit ich dann eben in Beziehung gehen kann.
Und ist es von gravierendem Vorteil, wenn man wie du zaubern und schauspielern kann?
Also für mich war es immer ein gravierender Vorteil, ja. Weil schlussendlich, bin auch berühmt dafür, dass ich immer viele verschiedene und sehr skurrile Figuren gespielt habe oder spiele in meiner Arbeit. Aber auch unabhängig davon wiederholt man ja bestimmte Situationen. Ich wiederhole die Illusionen, dass etwas jetzt gerade, dass ich fliege oder dass etwas nicht möglich ist. Und da dieses, dass das authentisch wiederholbar ist, das habe ich schon auch mit Schauspielern gemeinsam, die halt, was weiß ich, im Musical oder in einem normalen Theaterstück diesen Witz zum 10.000. Mal erzählen. Und das muss sich aber immer so anfühlen, als würden sie den jetzt gerade bei der Kaffeeklatschrunde, die oben auf der Bühne stattfindet, zum allerersten Mal sehen und zum allerersten Mal hören.
Wie nimmt denn die Gesellschaft einen Zauberer wahr? Also ich meine jetzt im wahren Leben, nicht in dem Moment, wenn du den Auftritt hast. Ist da eher Distanz oder ist da eher Nähe?
Ich glaube, es ist so eine Mischung. Ich glaube, es übt einen großen Reiz auf, das Geheimnisvolle. Ne? Also unser Beruf ist so mit Geheimnis angereichert. Und das macht neugierig. Gleichzeitig merke ich auch, es löst immer wieder so ein bisschen Distanz aus, weil die Leute natürlich das Gefühl haben, es ist alles Lug und Trug. Ne? Das ist alles nicht echt. Und wobei für mich das eigentlich, der Kern ist für mich total echt, nämlich das Gefühl des Staunens oder das Gefühl der Unmöglichkeit, das wir manchmal ein bisschen vergessen. Ich habe heute vor, als ich auf dich gewartet habe, war ich draußen mit der Nachbarin und wir haben uns die ganz frischen Apfelblüten angeguckt. Und da wird mir immer wieder bewusst, dass ich als Zauberkünstler bin eigentlich, mein Hauptjob ist eigentlich, uns alle daran zu erinnern, also mich einschließlich, dass so eine Apfelblüte, das ist ein richtig cooles Wunder. Aber wir vergessen das so, wir gewöhnen uns so sehr daran. Weil bei Zauberern sagt man ja oft, wenn mein Enkelkind da wäre, das wäre jetzt was für den kleinen Paul oder für die kleine Sabine. Und ich weiß, bei dem, was ich da gerade mache, würden der kleine Paul und die kleine Sabine würden sich zu Tode langweilen. Das würde denen gar nicht gefallen. Aber die Erwachsenen denken sofort an die Kinder. Und ich glaube, sie denken deswegen an die Kinder, weil sie ans Kindsein denken. Und sie seit langer, langer Zeit mal wieder dieses Gefühl haben, etwas dem Unbegreiflichen gegenüberzustehen, wie einer Apfelblüte. Und ich hatte zwar Bio-Leistungskurs, aber so richtig ganz genau, warum der Apfelbaum blüht und wie das alles passiert und dass wir heute hier leben, am Ende bleibt es halt doch ein Wunder, aber wir haben uns so dran gewöhnt. Und da für sich selber immer wieder die Augen aufzumachen und sagen, boah, krass, das ist einfach.
Ja, wir cool. Sehen es als Selbstverständlichkeit.
Genau. Und der Zauberer baut einen Rahmen, wo etwas dann nicht mehr so selbstverständlich ist und erinnert mich deswegen wieder an mein eigenes Kindsein.
Aber wie ist das mit dem Vertrauen? Also wenn du jetzt, sagen wir mal, deine Freunde, vielleicht auch mal der Banker, von dem du einen Kredit willst. Also wie gehen die Menschen mit dem Zauberer um? Also in dem Moment, wo sie eigentlich dir vertrauen müssen.
Ja, der Banker, bei dem geht's, glaube ich, weniger ums Zaubern, bei dem geht's mehr ums Künstlersein. Ne? So. Kann man davon leben? Eine gern und häufig gestellte Frage in Personalunion mit, Sie sollten zum Fernsehen gehen, was immer besonders lustig ist, der eine Rat und dann die nächste Frage. So ein bisschen eine Diskrepanz. Ansonsten ja, also klar, ist so, man kriegt öfter Witze, die so halb ernst sind. Ne? Dass man, was weiß ich, muss ich meine Portemonnaie festhalten, früher hätte man dich verbrannt, solche Sachen, wo man merkt, naja, dieses, man weiß es nicht so genau.
Du bist suspekt.
Ich bin suspekt. Ich bin auf vielen Ebenen suspekt. Und das Zaubern macht es dann erstmal nicht besser. Aber es übt gleichzeitig einen großen Reiz aus.
Und die Frauen, wie reagieren die auf einen Zauberer? Sind sie verzaubert?
Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich glaube, ein bisschen ja und ein bisschen nein. So. Viele junge Männer fangen an zu zaubern, um Mädels zu beeindrucken. Das klappt auch mitunter. Aber gleichzeitig, wenn der junge Mann vorher nicht Chancen gehabt hätte, reißt ein Kartentrick auch nicht raus. Das ist meine Erfahrung. Und wenn man auf Groupies steht oder das gerne hätte in seinem professionellen Leben, dann sollte man eher Gitarre, Klavier oder Gesang üben.
Sehr interessant. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Oh Gott, mein Mann lernt gerade sich selbst Gitarre. Nicht, dass ich aufpassen muss. Als du dann 40 wurdest, fragtest du dich, was nun? Dein damaliger Coach empfahl dir, du benötigst jetzt mal eine neue Herausforderung, solltest doch mal eine authentische Frau spielen. Mhm. Also nicht nur auf der Bühne die Frau spielen, sondern wirklich so im wahrhaftigen Leben. Also sich morgens einfach mal als Frau zurechtmachen. Das war der Beginn von Jacqueline, die dich bis heute begleitet, also deiner Kunstfigur. Mhm. Ich selbst habe dich in Kitzbühel als Jacqueline mit Make-up, Kleid und hohen Schuhen kennengelernt, als ich für meinen Podcast mit Vaya Visa Weber mich mit ihr dort traf. Du warst in ihrem Garten gesessen und da habe ich dich kennengelernt und habe dich natürlich sehr, sehr sympathisch gefunden, aber ich habe mich auch dabei ertappt, dass ich dich gleich mal in so eine Schublade gesteckt habe. Ich war mir sicher, du bist ein Transvestit, verkleidest dich eben gerne, lebst vielleicht sogar im falschen Körper. Ja, also die Schublade war schon schön weit auf und geht natürlich dann auch schnell zu. Ich hätte niemals gedacht, dass du eigentlich ein ganz normaler heterosexueller Mann bist, nicht bi, nicht schwul und der diese Rolle der Jacqueline da draußen im wahren Leben mit allen Konsequenzen eben nur spielt. Das erfordert meiner Meinung nach schon sehr viel Mut, das überhaupt zu tun. Wie sehr musstest du dich denn dann am Anfang und vielleicht auch heute noch überwinden, als Frau verkleideter Mann auf die Straße zu gehen und plötzlich ja ganz andere Reaktionen zu bekommen, ganz anders behandelt zu werden, könnte ich mir vorstellen. Also vielleicht sogar als lächerlich empfunden zu werden oder Leute plötzlich einen nicht mehr ernst nehmen. Also ich könnte mir vorstellen, also ich hätte mich vielleicht als Frau noch verkleidet und hätte es mal ausprobiert vorm Spiegel oder vielleicht mit meiner Familie, aber dann spätestens bei der Haustüre machen ja dann doch vielleicht manche Halt.
Naja, also das vor die Haustüre gehen hatte tatsächlich ja eher am Anfang sehr technische Gründe, weil ich einfach gemerkt habe, ja, das klappt schon ganz gut mit dem Spielen, aber so richtig authentisch ist nicht. Und da war klar, nachdem ich das Feedback ein paar Mal bekommen habe, dann war klar, okay, Authentizität in Bewegungsabläufen kriegt man nur durch wirklich oft wiederholen dieses
Üben.
Das kommt einfach durch Üben, genau. Und dann habe ich einfach mehr geübt. Das war aber zu Hause irgendwann langweilig. Also hier einfach in diesem Raum Stühle von A nach B tragen, damit man das halt kann auf der Bühne dann in High Heels. ist dann überschaubar aufregend. Und dann war klar, ich muss es aber weitermachen, habe mich an Dustin Hoffman erinnert, der für den Film Tutsi, ich glaube, mehrere Wochen oder Monate in der Figur gelebt hat. Und mir wurde dann klar, warum er das gemacht hat. Und habe dann angefangen, Freunde zu fragen, geht ihr mit mir mal weg? Und ich war in der Frauenfigur. Und da war das Ziel einfach nur üben. Ich wollte Technik üben, diese Rollentechnik. Und habe aber im Verlauf dessen gemerkt, ui, hier passieren aber lustige Sachen. Ja, weil ich krieg plötzlich Kommunikationsstrukturen mit, die ich vorher nie erlebt habe. Und zwar sowohl, also diese, ich löse Befremdlichkeit aus, die Leute können mich nicht einschätzen, sie wissen das nicht so ganz genau, was sollen sie mit mir anfangen und in welche Schublade stecken sie mich denn jetzt? Und der daraus resultierenden Irritation, und wie gehe ich und wie geht das Gegenüber damit um? Da habe ich viel drüber gelernt. Und natürlich manchmal ist es auch so, dass die Leute es zumindest phasenweise vergessen, dass da eigentlich ein Mann drin steckt, sondern sie gehen mit dem neuen Wesen quasi als dem um, was da halt so ist. Und dann habe ich mitunter Kommunikationsstrukturen mitbekommen oder auch eigene Denkstrukturen mitbekommen, wie sie wohl eher unter Frauen stattfinden. Das kriege ich aber normalerweise oder die Frauen abbekommen, also auch von der Männerseite her. Und da habe ich gemerkt, so boah, krass. Und das, da ich sehr neugierig bin, habe ich mir gedacht, so oh, da will ich mehr drüber wissen. Also wie sehr undercover kann ich gehen, um solche Strukturen zu erforschen ein Stück weit. Und gleichzeitig Geschichten zu sammeln, weil ich habe dann angefangen, Vorträge darüber zu halten oder diese Vorgänge, die ich da erlebt habe, als Inhalte und Metaphern für Business-Vorträge zu nutzen.
Und erlebst du in dieser Rolle der Jacqueline dein Gegenüber eher Hass, Mitleid oder Humor erfüllt?
Also wenn ich es richtig mache, das ist manchmal anstrengend, aber wenn ich es richtig mache, dann eher Humor erfüllt. Also da habe ich schon gelernt, dass auch ich, wenn ich Irritation auslöse, kann ich an der Stellschraube bei meinem Gegenüber drehen, dass der keine Angst mehr mit mir hat. Weil sowohl das Mitleid also, oder auch der Hass haben ihre Wurzeln meist in der Irritation und in der Angst, in der Unsicherheit, wer oder was ist es und was will er oder sie von mir. Und in dem Moment, wo ich da Entspannung reinkriege, dann ist das für das Gegenüber meistens, dann entspannen die sich auch.
Also die sind erstmal befremdet.
Die sind erstmal befremdet, sie können damit erstmal, sie wissen nicht so genau, ne? Also ist es ein Mann, ist es eine Frau? Sie kriegen zwei Botschaften und das heißt, das ist auch sozusagen für meine Business-Vorträge, da ist ja sozusagen im Moment gerade en vogue, wie kann man mit Ambiguität umgehen? Ja, in der VUCA-Welt. Und dafür ist sie ein echt gutes Trainingsfeld, dass Leute damit umgehen lernen und gucken, was passiert denn eigentlich bei mir, wenn ich in eine Situation reinkomme, die bei mir das auslöst und was, wo ist auch für mich dann der Ausweg. Und eine Sache, die ich wirklich tun kann an der Stelle, ist, den anderen erstmal mich zu interessieren für den anderen, in Kontakt zu gehen und den anderen zu mögen. Also ich arbeite dann ganz viel daran, dass ich den anderen als Mensch erstmal nett finde. Und das entspannt unglaublich.
Also mir ist aufgefallen im Umgang mit dir in diesen Frauenkleidung, dass man unsicher ist, ist man jetzt auch in einer Art Veranstaltung, also das heißt, muss ich das jetzt lustig finden? Also man hat so ein bisschen mit sich selbst Probleme, oder ich, man soll ja nicht Mann sagen, sondern ich hatte ein bisschen Probleme damit, wie soll ich auf dich reagieren? Also das heißt, soll ich besonders spaßvoll und lustig sein? Soll ich dich vielleicht aber ganz ernst nehmen? Weil ich ja noch nicht wusste, willst du vielleicht eine Frau sein, weil du dich als Frau fühlst? Das hattest du ja noch nicht aufgeklärt. Dann möchte man natürlich respektvoll sein. Man möchte nicht irgendwie in einen Fehler machen oder dich beleidigen. Auf der anderen Seite könnte es ja auch sein, dass du eben nur spielst, und dann müsste man vielleicht sagen, ach, sehr witzig hier alles, ja. Also ich finde, das ist eigentlich das, was mich verunsichert hat. Mehr, aber vielleicht liegt das auch ein bisschen an meinem Fische-Sternzeichen, du müsstest das nachvollziehen können. So dieses, so, oh, bloß nicht den anderen verletzen, bloß nicht wehtun, bloß nicht irgendetwas falsch machen.
Mhm. Also für mich sind da erstmal grundsätzlich alle Reaktionen okay. Und also in diesen, sozusagen, wenn ich sie ins normale Alltagsleben rausschicke, dann will ich ja kein Showbusiness machen, sondern dann lasse ich diese Figur erstmal so sein und neue Erfahrungen machen, sich mit Leuten auseinandersetzen und gucken, was passiert. Ich weiß auch noch, dass, weil die Vaja mich gebeten hatte, da kommt jemand und kannst du Jacqueline sein an dem Tag? Weil das, ich glaube, das wäre spannend.
Genau. Die wollte mich immer ein bisschen verunsichern.
Nee, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, sie wollte tatsächlich dich neugierig machen. Also habe ich, und dann habe ich gemerkt, so, boah, du nimmst mich total ernst, also nimmst Jacqueline total ernst. Und gehst mit ihr, wie man halt mit Jacqueline umgehen würde, um. Und ich weiß nur, dass in meinem Kopf auch war, boah, sag ich ihr jetzt, also die Wahrheit, also wann gehe ich auch wieder raus? Also das heißt, da glaube ich, hat sich zwischen uns durch die Situation ein Feld aufgemacht, wo wir beide gesagt haben, okay, wir spielen beide ein Spiel und wir sind aber nicht ganz sicher, ob der andere spielt.
Ja, natürlich. Also. Was war auch sehr spannend.
Ja, aber genau, das fand ich sehr, und da fand ich die Begegnung mit dir auch sehr berührend und sehr liebevoll, weil es mir natürlich auch zeigt, so, ich begegne da einem Menschen, der andere Menschen so nimmt, wie die halt sind.
Ja.
Auch wenn er sie nicht versteht.
Wir sind ja dann nachher noch in ein Hotel in Kitzbühel gegangen, um dort einen Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen. Und du bist ja auch in deiner Verkleidung, wenn ich das so nennen darf, dort hingegangen. Und da war ja dann auch der Hoteldirektor und hat sich mit uns unterhalten, weil Vaja den kannte. Und mir ist schon aufgefallen, dass natürlich ich weiß nicht, ob ich sagen darf, Affront. Aber es schlittert immer so nah am Affront bei manchen Leuten vorbei, dass du dann da sozusagen dich wagst in dieser Verkleidung, es ist ja kein Karneval, ja, dich dahin zu setzen und vielleicht, das interpretiere ich jetzt einfach mal so, vielleicht auch das Gefüge eines klassischen Hotels mit vielen Familien und Kindern vielleicht ein bisschen aus dem Lot zu bringen, ja, ein bisschen für Aufregung zu sorgen. Wie gehst du mit solchen Situationen an? Er hat ja gar nichts, um Gottes Willen, also ich will ihm nichts in den Mund legen, aber ich habe trotzdem gespürt, dass eine gewisse vielleicht auch Verunsicherung, Hilflosigkeit da war. Wie dir begegnen? Er ist dir dann ja letztendlich gar nicht groß begegnet, also emotional.
Und ich, also da ist so meine Erfahrung, wenn ich das merke und ich kann daran was ändern, dann versuche ich eine emotionale Begegnung herbeizuführen. Weil in dem Moment, wenn ich jemand begegnet, der mich verunsichert oder irritiert, warum auch immer. Ne? Ich habe lange auch für und mit Behinderten gearbeitet. Die können was Ähnliches auslösen. Dass man, dass die plötzlich mit mir, also dass, was ich, der Verkäufer mit mir redet und nicht mit dem, für den die Hose sein sollte, aber sitzt halt im Rollstuhl. Und da ist aus meiner Sicht immer das Beste, so wirklich in direkten Kontakt zu gehen, weil dann lösen sich Verunsicherungen auf. Dann, weil wenn man auch wenn man sagen darf, oh, ich bin verunsichert, dann ist viel schon davon raus. Das heißt, ich suche, wenn es möglich ist, dann eher sozusagen in den Kontakt zu gehen, um das zu entschärfen. Das ist eine von den Dingen, die ich gelernt habe, wie man mit Irritationen umgeht. Also man den Elefanten im Raum halt ansprechen.
Ja, wenn du das gerade so sagst, mein Neffe Joel hat das Down-Syndrom und die Downies, die machen das ja wirklich so, dass die eben genau in diesen Kontakt reingehen. Also wenn der merkt mit seinen 18 Jahren, dass er nicht angesprochen wird, dann spricht er die Leute an. Ja, also der geht dann voll in die Konfrontation mit dem Menschen und sagt, hallo, hier bin ich. Und das macht vielleicht ein Mensch im Rollstuhl nicht so, aber eigentlich ist es eine ganz gesunde Reaktion.
Es ist eine sehr gesunde Reaktion. Die Schwierigkeit auch für die Rollis oder so ist da an der Stelle, dass es halt anstrengend ist. Ne? Wenn ich 24/7, also 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, immer irritierend wirke. Mhm. Und ich zwar weiß, ich muss es ansprechen und ich muss in Kontakt gehen, aber ich kann nicht 24 Stunden am Tag sozusagen immer in guter Kommunikationslaune sein. Das kriegt keiner so richtig hin. Aber es ist prinzipiell die Möglichkeit, von beiden Seiten her. Ne? Also.
Jetzt vielleicht mal so übergehend zu deiner hierigen Familie, zu diesem Leben. Du hast eine Frau, sie ist Südamerikanerin.
Zur Hälfte.
Sie gerade kennenlernen dürfen. Und da könnte man ja so trotzdem meinen, auch wenn sie nur zur Hälfte Südamerikanerin ist, dass sie doch eher vielleicht einen Mann will, der so schön macho ist, so konservativer Macho. Wie empfindet denn sie diesen Moment, wenn du als Frau neben ihr durch die Stadt läufst oder zusammen in einem Café sitzt und die Leute vielleicht so ein bisschen verstohlen schauen? Oder wechselst du diese Kunstfigur nur, wenn sie nicht an deiner Seite ist?
Also Jacqueline ist ja nicht die einzige Figur, die ich gespielt habe oder habe. Und meine Frau hat sich natürlich in mich verliebt und nicht in eine meiner Figuren. So. Das heißt, da ist schon auch so, das eine ist meine Arbeit, das andere ist mein Privatleben. Also das heißt, da gibt's schon auch eine Trennung, wobei sie mich sehr unterstützt in dem, was ich tue und wie ich es mache. Also wir waren erst letztens, waren wir zusammen Dirndl einkaufen, also sowohl für sie als auch für mich. Das war sehr lustig.
Du gehst dann auch als Jacqueline aufs Oktoberfest.
Ich bin auch als Jacqueline aufs Oktoberfest gegangen, weil ich gemerkt habe, also ich persönlich mag's Oktoberfest nicht.
Ich auch nicht.
Es ist keine Freude für mich, sind mir zu viele Leute und sie sind mir zu viel betrunken. Aber für Jacqueline ist es lustig. Ich einfach vielleicht auch, weil es eine Spielaufgabe ist oder weil es was Spielerisches kriegt. Das Oktoberfest ja als Veranstaltung
sind alle verkleidet.
Es hat was Spielerisches und dann ist es für meine Seele irgendwie
aber
besser.
Aber da geht deine Frau dann mit?
In solchen Situationen meistens nicht, weil wir haben so wenig Zeit miteinander, dass ich dann schon gucke, dass wir einfach, wenn wir Zeit miteinander haben, dann auch ich als ich
als
und
Gaston.
sie als sie miteinander Zeit verbringen und da jetzt nicht noch, weil für mich ist es schon immer, in dem Moment, wo ich Jacqueline bin, ist es für mich immer ein Stück weit extra Konzentration, eine extra Aufmerksamkeit und auch meine Antennen sind immer besonders geschärft, was passiert um mich rum. Und welche Kommunikationsstrukturen sind da gerade am Laufen? Und entdecke ich da gerade was Neues?
Ihr habt ja 4 Pflegekinder. Mögen die denn die Jacqueline? Und hat die Jacqueline die auch mal zur Schule gebracht?
Beides ja. Beides ja. Also die mögen sie sehr oder akzeptieren sie, also mögen sie auch. Der bei meinem Jüngsten, beim Verabschieden aus dem Hort, da hatte ich weiß nicht mehr genau warum, aber ich hatte hier einen Dreh als Jacqueline. Und der Marcel hat sich aber auch gewünscht, bitte, bitte, bitte kannst du zu meiner Verabschiedung kommen.
In den Hort.
Und dann habe ich halt im Hort angefragt, darf ich auch als Jacqueline kommen? Und dann meinten die, ja, kein Problem, komm. Und dann war ich da als Jacqueline gesessen. So. Und das war mit Sicherheit auch was Besonderes und gleichzeitig auch sehr unspektakulär und normal. Nachdem der ganze Rahmen ja so, ich um Erlaubnis gefragt habe und der ganze Rahmen gesagt hat, ja, also alle Chefs waren entspannt und wussten, was da passiert. Und dann entspannt sich meistens der ganze Rest.
Warum machst du das eigentlich? Worin besteht für dich der Reiz?
Da gibt's viele Sachen, die reizvoll sind.
Also ich meinte jetzt die Jacqueline.
Das habe ich mir schon gedacht. Was für mich, also ich nenne mich ja selber gern auch Perspektivenmagier. Zum einen, weil ich Zauberer bin.
Genau, da wollte ich nur mal fragen, was ist denn das eigentlich?
Nee, das ist für mich schon diese beiden Welten, wo ich gemerkt habe, als Zauberer wähle ich oft die Perspektive, dass das Unmögliche möglich ist. Und Jacqueline oder das Rollenspiel, egal welche Rolle man einnimmt, erlaubt mir oder auch dem Betrachter ja auch für kurze Zeit eine andere Perspektive einzunehmen, eine andere Welt oder die Welt von woanders aus zu begucken. Und ich bringe beide Perspektiven in meine Arbeit auf der Bühne, im Business-Kontext mit ein. Was der Reiz für mich ist tatsächlich schon immer noch dieses Betreten eines völlig anderen Kulturraums. Also das ist der Unterschied ist größer, als wenn ich zum Beispiel in einer meiner vielen Männerrollen, habe ich ja auch ein paar, ne? Aber wenn ich da einsteige, ist der Unterschied des Kulturraums zu mir nicht so vehement. Ich kenne die Denke und es ist mir vertraut. Also vielleicht, also ich bin nicht weniger gewalttätig oder schüchterner als die Figur, die ich spiele, wie auch immer. Wenn ich in den Frauenkosmos reingehe, habe ich so das Gefühl, da kriege ich mitunter Erfahrungshorizonte mit, die kriege ich normalerweise nicht mit. Also was weiß ich. Ich wusste natürlich theoretisch, ich bin verheiratet und meine Frau hat mir das auch erzählt, es ist nicht schön für Frauen, allein im Dunkeln irgendwo lang laufen zu müssen oder warten zu müssen. Das ist nicht schön. Aber als es mir das erste Mal passiert ist, dass ich als Jacqueline alleine eine dunkle Straße entlang gelaufen bin und hinter mir höre ich Schritte und realisiere, es ist ein Mann. Und in dem Moment, wo ich realisiere, es ist ein Mann, schießt in mir absolute Panik hoch. Und im nächsten Moment denke ich mir, was ist denn das? Also, weil wenn ich jetzt als ich unterwegs wäre, hätte ich keine Panik gehabt. Aber in dieser Daseinsform hatte ich Panik. Und dabei war mir nur, also, ob der Mann überhaupt realisiert hat, dass ich existiere oder nicht, I don't know. Und da habe ich schon gemerkt, da gibt's Unterschiede im Erleben. Wenn wir ein und dieselbe Straße entlang gehen, dann fühlt sich's für dich höchstwahrscheinlich anders an als für mich. Und natürlich geht es auch dann auch, für mich fühlt sich's anders an als für meinen, was weiß ich, bayerischen Nachbarn, der in der Landwirtschaft arbeitet. Und das zu realisieren, finde ich immer wieder sehr spannend. Und das ist in dieser ganz anderen Welt für mich oft leichter, weil ich an bestimmten Punkten in Situationen rein gerate, die halt zum allerersten Mal sind. Und ich aber gleichzeitig schon so ein erfahrener Mensch bin. Ne? Ich bin 54 Jahre alt, die Figur ist 14, also mitten in der Pubertät. Und die tatsächliche Lebensdauer, also so viel hat sie wirklich in einem Kleid ist sie rumgesaust.
Ach so, also du soll, die Jacqueline soll 14 sein.
Nee, die soll nicht 14 sein. Nee, aber sie existiert seit 14 Jahren.
Ach so, okay, ich verstehe.
Und gespielt habe ich sie, wenn ich alles zusammenzähle, vielleicht 3, 4, 5, 6 Monate Maximum.
Ich verstehe.
Ne? Das heißt, es gibt da drei verschiedene Alters.
Stufen. Ich habe gedacht,
Nee.
Sie mir jetzt nicht vor.
Also da habe ich auch eine klare Entscheidung getroffen, nachdem ich Bashamika gelesen habe, Der wunde Punkt. Also ein sehr bitteres Buch, sehr, sehr, sehr gut geschrieben, sehr treffend, aber sehr bitter über das unterschiedliche Älterwerden zwischen Männern und Frauen in unserer Kultur. Und diesem Erleben, dass man mit 50 als Frau unsichtbar wird und so. Und ich habe das gelesen.
Unfruchtbar.
Und also das Thema auch in deinem Blog ja auch so im Beginn zumindest, weil ich das verstanden habe. Und was passiert da eigentlich? Und das hat sie sehr gut beschrieben. Und dann habe ich mich aber beim Lesen gefragt, so, ja, und was mache ich jetzt damit? Also, oder was mache ich jetzt als Jacqueline damit? Weil ich schon gelesen habe, so, als ich rausgestellt habe, naja, das könnte was werden mit der Jacqueline, aber wie lang darf ich denn das machen? Sie ist als französisches Showgirl geschrieben. Und jetzt bin ich heute 54, wiege 90 Kilo, es sind jetzt nicht die Traummaße und nicht die das Traumalter eines französischen Showgirls. Und in dem Buch stand dann ein Satz und der hat meine Arbeit maßgeblich beeinflusst von der Bashamika und der lautete: Gewandt an ihre journalistischen Kollegen, Kolleginnen vor der Kamera. Bitte, liebe Kolleginnen, bleibt vor der Kamera. Mit 50 und auch mit 60. Weil eure Kollegen sind nicht schöner wie ihr. Und sie haben nicht mehr zu sagen. Und da wurde mir klar, ja, das stimmt. Und dann wurde mir auch klar, in meiner Arbeit, also wenn ich zum Beispiel den Vortrag halte, sage ich immer mein echtes Alter, also als Gaston, also da mache ich immer die Verwandlung auf der Bühne und ich sage das echte Alter nochmal als Jacqueline. Und es gibt immer, beides gibt immer so einen kleinen Lacher, auch das echte Gewicht, was ich an dem Tag wiege. Aber ich will auch die Jacqueline so lange spielen, wie ich halt Lust habe und solange sie Lust hat. Und sie darf auch sich das anziehen, worauf sie halt Bock hat und nicht auf irgendwelche, so macht man das aber, wenn man eine ältere Dame ist, sondern sie soll sich wohlfühlen. So das, weil ich da merke, da habe ich so ein Langzeitforschungsprojekt und einen Langzeitauftrag ein Stück weit auch.
Bekommt denn deine Figur Jacqueline ein regelrechtes Eigenleben?
Ja.
Also ist Jacqueline zum Beispiel auch mal bisexuell? Würde sie auch mal mit einem Mann schlafen? Verliebt sie sich zumindest mal in einen? Darf ich da an der Stelle vielleicht mal Jacqueline direkt fragen?
Ich hole sie mal ganz kurz. Bonjour. Salut. Das ist eine spannende Frage. Ich würde so ausdrücken, weißt du, ich glaube, ich als Jacqueline würde sagen, ich bin schon eher bi. Ne? Also besser bi als nie, weißt du. Und verlieben ist ein großes Wort, weißt du. Ich glaube, ich finde halt Menschen sehr schön. Ich mag und wenn die sich selber schön fühlen, das finde ich schön, weißt du. Weil das habe ich bei mir gemerkt, weil weißt du, ich bin 54 und ich wiege 90 Kilo und es ist ja alles ein bisschen absurd, ne? Und ich habe nun mal die große Nase von Monsieur Gaston. Ich habe es ihm 10.000 Mal gesagt, er soll da irgend, aber das macht er nicht, ne? Und das heißt, es ist ein bisschen absurd, so wie ich mich fühle und wie ich dann tatsächlich aussehe. Aber gleichzeitig, weil ich mich schön finde und schön fühle, da strahlt das nach außen ein bisschen hin und dann finden die anderen mich plötzlich auch schön, obwohl ich objektiv gar nicht so sehr bin. Das finde ich auch für mich immer wieder ganz spannend. Und ich habe halt mit Monsieur Gaston habe ich ich weiß, der ist verheiratet, weißt du, und dann ist der ist ein Treuer. Habe ich mit ihm einen kleinen Vertrag geschrieben, dass ich weder mit Mädchen noch mit Jungs irgendwie ernsthaft was anfange. Flirten darf ich mit allen, aber ansonsten halt bin ich brav. Ne? Weil sonst kriegt er Ärger mit seiner Frau, denn die ist so nett, die will, das will ich nicht.
Zurück zu Gaston. Zweifelst du manchmal, ob du ganz normal bist? Gibt es da ein gewisses Leid in dir, eine Art Sehnsucht, diese Leidenschaft in eine Frauenrolle zu schlüpfen, also zu wollen, da reinzuschlüpfen, gar nicht zu haben? Also wie hin und her gerissen bist du?
Wie hin und her gerissen bin ich? So richtig hin und her gerissen, glaube ich, bin ich gar nicht. Ich genieße es sehr, in diese verschiedenen Welten zu dürfen. Und ja, sie haben, alle meine Figuren haben ein Eigenleben. Ich spreche auch über alle Figuren. Also als Zauberkünstler hat man die ja gerne über viele Jahre. Über das macht der oder das macht die oder so. Also wie über andere Personen. Und sie haben auch oft, die wohnen schon alle in mir drin. Ich glaube, die Wahrheit ist, sie wohnen in uns allen drinnen. So, die, im Schauspielberuf nutzt man das halt aus, dass da so viele verschiedene Zimmer in einer Seele sind, in der so ganz viele verschiedene Facetten wohnen. Und manchmal haben die auch ein Wissen oder ein Bestreben, das mit, wo ich daneben sitze und mir denke, krass, was war jetzt das? Also das, eines der eindrücklichsten Erlebnisse war im Schreiben für das Stück, wofür Jacqueline eigentlich erdacht worden ist. Und da war eben die Aufgabe, spiel doch mal eine Frau, möglichst authentisch, eben für dieses Stück, und dann schreib das Stück. Und ich hatte mit meiner Regisseurin, haben wir die beiden männlichen Hauptfiguren fixiert, also Puck aus dem Sommernachtstraum und ein fiktiver Requisiteur. Und die Beziehungen total festgemacht, und dann war alles super, und dann haben wir uns aber gefragt, so, und warum spiele ich da jetzt noch eine Frau? Es hat einfach überhaupt keinen Sinn gemacht. Wir haben 3 Tage lang haben wir wirklich intensiv gearbeitet und dramaturgisch von vorne und von hinten und nochmal geschrieben, und uns ist nichts eingefallen. Und dann war Susanne ein bisschen entnervt und hat dann irgendwie gesagt, so, pass auf, weißt was, ich weiß es nicht. Hol doch einmal eine von den Frauenfiguren. Ich hatte zu dem Zeitpunkt mehrere sozusagen Tests am Start. Und schmink dich und zieh dich um, und dann fragen wir sie. Das haben wir gemacht. Und die hat sich das 5 Minuten nochmal alles angehört, was unser Problem ist, und hat dann gesagt, ist doch ganz einfach. Alle Figuren, die neben dem Requisiteur auftreten, sind aus der Weltliteratur gestrichene Figuren, die wurden von ihren Autoren gestrichen. Und wenn der Requisiteur einen Hut oder eine Perücke aufsetzt, in der diese Figur wohnt, dann channelt die Figur ihn und erzählt, warum sie gestrichen wurde. Ich wäre übrigens gerne die große Schwester von Hamlet, hat sie gesagt, und ich bin gestrichen worden, weil wäre ich im Stück geblieben, hätte es nicht so viele Tote gegeben, das wollte der Herr Shakespeare nicht. Das heißt, unser Problem hatte sich dann innerhalb, also wenn man das Schminken mal wegnimmt, von 10 Minuten gelöst. Und da saß ich dann schon da und dachte mir, krass, weil die hat diese Idee gehabt. Nicht, und das hat sich nicht so angefühlt, als hätte ich sie gehabt, sondern die Figur hatte diese Idee. Und von daher ist es manchmal, ist für mich Schauspiel schon wie Voodoo. So das eigene Ego ein bisschen aus dem Weg tun und gucken, was da so passieren will.
Macht das süchtig?
Ein Stück weit ja.
Und bist du letztendlich wahrhaftig nur im Beiden?
In beiden was?
Also in beiden Wesen, in beiden Figuren, in beiden, also Figuren bist ja keine Figur.
Ja.
Aber die Wahrhaftigkeit seiner selbst spürt man ja manchmal nicht nur in einem bestimmten Sein, sondern in mehreren Sein. Also sagen wir mal, ich bin ein Musiker, dann fühle ich mich eben auch ganz ich selbst, wenn ich auf der Bühne vielleicht bin und so. Also gehört dieses ab und zu Jacqueline zu sein, auch irgendwie zu dir?
Es gehört inzwischen auf jeden Fall und definitiv zu mir. Und ich fühle mich da auch definitiv wahrhaftig. Also in der Figur. Und sie hat ein Eigenleben. Auch das ist ganz klar. Sie denkt anders als ich. Sie sagt Sachen anders als ich. Und sie erlebt die Welt anders als ich.
Und erlebt diese Jacqueline auch manchmal so MeToo-Situationen, obwohl die Männer ja eigentlich spüren, dass du ein Mann bist in dieser Verkleidung? Also du siehst ja jetzt nicht so aus, bist ja nicht umoperiert und so weiter. Also du siehst ja, man erkennt ja, du bist eigentlich ein Mann. Behandeln sie den Gaston in High Heels mit Perücke und Lippenstift anders? Und hast du manchmal auch, du hast es ja vorhin schon mal gesagt, aber diese Angst, dass man dich verletzen könnte, diskriminieren könnte, dass man vielleicht auch aggressiv mit dir sein könnte, weil du eben der verkleidete Mann bist. Gibt es das? Gibt es da so Situationen, wo es problematisch wird mit einigen Männern?
Ich würde sagen, klar, also ich habe MeToo-Momente erlebt. Manchmal verkleidet als Witz, aber das kennt ihr echten Frauen mit Sicherheit auch. Ich mache einen lustigen Witz und greife halt irgendwo hin. Aber weil ich es als Witz verkleide, denke ich mir, das merkt keiner. Aber man merkt es halt doch. Also das heißt, solche Sachen habe ich ein paar Mal erlebt. Manchmal auch,
Also du wirst ange...
Ich werde angegriffen.
Ach so, eben so, du bist ja witzig, dann kann ich jetzt auch mal witzig.
Ja, genau. Also die erkennen es und dann greifen sie unter den Rock, weil also als Witz. Aber du merkst halt, da ist was anderes dahinter. Es ist weder ein angenehmer Flirt, noch ist es wirklich witzig. So, aber ich glaube, das hat Jacqueline tatsächlich gemeinsam mit vielen Frauen. Also da gibt's halt diese tatsächlich ernst gemeinten Sachen wahrscheinlich öfter als bei mir, wobei auch das habe ich schon erlebt. Also auch ich habe da auch schon angenehme Sachen erlebt, also dass ich auf echt angeflirtet worden bin.
Aber nochmal andersrum, gibt es manchmal Momente, wo du auch als Jacqueline tief verletzt sein kannst?
Ja, klar.
Weil es ist ja eigentlich nur eine Rolle. Das heißt, du könntest ja auch sagen, das spalte ich irgendwie von mir ab. Und wie jetzt jemand mit mir umgeht, ist mir doch egal. Ich bin ja nur diese Figur.
Ja, die Art und Weise, wie ich Figuren spiele, also und das gilt auch für meine männlichen Figuren, die sind dann da. Und wenn du zu denen sagst, du bist ein Arschloch, dann hören die das. Und sind auch als Wesen durch diese offensichtlich gemeinte Beleidigung auch tatsächlich gekränkt und verletzt. Das ist ja schon auch so, finde ich, das Wesen von Schauspiel. Das ist wie bei kleinen Kindern. Das ist jetzt keine Fähigkeit, die auch für Schauspieler reserviert ist. Für mich ist immer das beste Bild kleine Kinder, wenn man denen ein Holzstück in die Hand gibt und sagt, das ist dein Kind, das ist deine Puppe, dein Baby. Dann werden die irgendwann mit dem so umgehen, als wär's das Baby.
Richtig.
Und wenn man ihnen das wegnimmt und es in den Holzofen schmeißen würde, das wäre der absolute Albtraum. Weil sie sind in dem Moment so in dem Spiel drinnen, dass das für sie die Realität ist. Und damit sind sie natürlich auch kränkbar. Und das ist natürlich dann auch, sind das auch, meine Figuren sind kränkbar.
Und Frauen, wie behandeln Frauen Jacqueline?
Da entsteht sehr, sehr lustig oft so ein schillerndes Feld. Also Jacqueline gibt inzwischen auch immer wieder Kurse, also Workshops über Kommunikation, Umgang mit den Jungs, auch Selbstverteidigungskurse zusammen mit einer Jiu-Jitsu-Weltmeisterin. Weil beides anwesend ist. Also auf der einen Seite entsteht so ein bisschen das Gefühl, so wir Mädels untereinander. Aber gleichzeitig ist allen klar, das männliche Prinzip ist anwesend. Und das heißt, wenn jetzt die Jacqueline irgendwas erzählt, passiert da auf der einen Seite, wird es auf die Goldwaage gelegt. Stimmt das? ist das wahr? Hat er, sie es recht? Dadurch kriegt es aber nochmal eine neue, also ich guck's mir nochmal neu an. Und gleichzeitig, weil ich beide Welten kenne inzwischen und beide Welten auch mag. Also ich mag die Welt der Männer und ich mag meine Kumpels und auch wie wir miteinander umgehen und wie wir miteinander kommunizieren. Ich sehe die Vorteile davon, ich sehe die Nachteile davon. Und ich weiß auch inzwischen, wie Mädels an vielen Stellen ticken und habe das selber miterlebt. Und vieles davon mag ich und schätze ich wahnsinnig, sehe auch die Schattenseiten davon.
Wenn du wählen müsstest, heute, hier, jetzt, wärst du lieber ein Mann oder eine Frau?
Ich fühle mich schon als Mann. Also ich bin.
Nee, aber wenn du noch mal die Wahl hättest.
Wenn ich die Wahl hätte.
Also was? Wie siehst du das? Also wenn man sich das wünschen könnte, das Geschlecht.
Oh, dann würde ich. Ich glaube, dann würde ich dieses Leben würde ich gerne als Mann zu Ende leben. Und in meinem nächsten wäre ich dann gerne eine Frau.
Ja. In diesem legendären Film Some Like It Hot mit Marilyn Monroe verkleiden sich ja Jack Lemmon und Tony Curtis als Frauen, weil sie sich vor Gangstern verstecken müssen. Das finden natürlich alle Zuschauer super lustig. Ist die Bühne ein Ort, wo die Menschen dieses Andersartige akzeptieren? Aber wehe dem, wenn die Verkleideten diesen Ort verlassen und das normale Leben betreten. Also wie empfindest du das? Also hast du das Gefühl, manchmal, man ist fast wie so eine Frechheit, also wird als Frechheit empfunden, dass du dich das wagst, so ein anderes Terrain zu betreten, eben nicht nur auf der Bühne. Nicht nur im Film, nicht nur im Theater, sondern du gehst ja ganz normal auch, wie gesagt, in die Hotellobby oder in den Supermarkt.
Ja, ich glaube, ich stelle da manche Fragen. Ich stelle manche Identitäten in Frage oder manche Schubladen in Frage. So. Und das ist mitunter ein bisschen unbequem. Und da ist natürlich, die Bühne ist natürlich der Ort, wo wir als Hofnarren der Welt schon auch unbequeme Fragen stellen dürfen oder als Künstler. In meinem Fall eher in Richtung Hof, also ich mache es immer mit einer leichten Note. Immer auch so, dass sozusagen, ich gehe jetzt da nicht ich grabe jetzt nicht im Blut rum. Aber ich stelle trotzdem dieselbe Frage. Und die Bühne ist da natürlich ein guter Ort, das zu probieren und zu machen. Da ist mehr erlaubt. Auf der Bühne oder vor der Kamera. So. Aber auch da stellen wir die Fragen. Auch Jack Lemmon und Tony Curtis haben die Frage gestellt und die Identität in Frage gestellt. Und der eine bleibt ja auch so fast drauf hängen. Ne? Also Jack Lemmons Figur, wie das mit ihm ihr ausgeht, weiß man noch nicht so ganz hundertprozentig am Ende des Films. Und die Rechtfertigung ist damals gewesen, dass sie vom Tode bedroht sind durch die Mafia eben. Wenn ich heute auf die Bühne gehe, ich muss immer noch eine Erklärung liefern, warum ich das mache. Inzwischen mache ich es aber eher, weil ich Mitglied des Magischen Zirkels bin und weil die gesagt haben, es braucht immer auch eine Quotenfrau und sich niemand freiwillig meldet aus dem Publikum. Also mach's ich stellvertretend. Und da merke ich so, da hat sich aber auch was geändert. Das finde ich auch gut. Das ist tatsächlich der Emanzipationsbewegung der Frau zu verdanken, diese inzwischen 150 schwierigen oder harten Jahre auch immer wieder, die das mir erlaubt, das zu machen, was ich heute mache. Und dass es die Jungs nicht mehr so grundsätzlich und ultimativ bedroht. Aber die Frage stelle ich natürlich in dem, was ich tue, aber ich glaube auch daran, dass wir diese Frage stellen müssen. Dass wir diese Frage als Gesellschaft und als Männer und als Frauen stellen müssen. Und dass natürlich diese Gender-Diskussion mit dieser Aufsplitterung in 1050 verschiedene Ausdrucksformen, ist verwirrend und löst Grenzen auf und löst Sicherheiten auf. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es schon auch die Wahrheiten und Wirklichkeiten von uns Menschen mehr widerspiegelt als das dualistische Schwarz-Weiß.
Also ebnest du auch einen Weg für die, die vielleicht wahrhaftig eben auch andersartig sind. Also ich bin wirklich vielleicht ein Mensch, der im falschen Körper geboren ist. Oder ich möchte einfach immer ein Transvestit sein, ja, weil ich dieses Bedürfnis einfach habe. Aber dann sind ja vielleicht auch solche Begegnungen wie mit dir auch die ebnen vielleicht schon auch einen gewissen Weg der Toleranz.
Also das ist zumindest mal meine Hoffnung. Also ich bin kein, auf der Bühne nicht sehr politisch als Zauberkünstler oder mit dem, was ich mache. Aber an der Stelle habe ich so das Gefühl, ich habe hintenrum eine politische Wirkung, weil ich es bis auf, ich sag mal, 90-95% der Leute, die das gucken, was ich mache, finden dann sowohl mich als auch die Jacqueline ganz okay und ganz nett und liebenswert. Und das heißt, wenn ich dem Nächsten begegne, der das aus anderen Gründen vielleicht tut, und ich kenne ein paar von denen natürlich, also durch meine Arbeit lerne ich da viele kennen, und merke einfach, die sind weder gefährlich, noch wollen sie die Gesellschaft umstürzen, noch irgendwas. Das sind einfach ganz liebevolle Menschen. Und dass ich ein bisschen, also ein Millimeterchen dazu beitrage, dass in der nächsten Begegnung weniger Angst und weniger Irritation auftaucht, weil man im Hintergrund hat, also so wie Leute mit mir ja auch umgehen und Mary und Gordy immer wieder zitieren, die diesen Weg ja auch schon sozusagen für die schwule Szene auch bereitet haben und wo die Leute sagen, die sind aber nett, die mochte ich, ja, das gibt einen Aspekt davon, der ist für mich nicht gefährlich. Ich darf die Frage mir angucken und ich darf aber antworten, wie ich möchte.
Aber du gerade sagst, mit diesem Aber fällt mir gerade selbst auf, dass es oft passiert, dass man sagt oder dass man hört, der ist schwul oder der ist ein Transvestit oder der hat sich vielleicht sogar umoperieren lassen, aber der ist ganz nett.
Genau.
Das ist ja eigentlich fast unglaublich, dass wir das so sagen. Aber das passiert, also wenn du das so gerade beschreibst, fällt mir das selber auf, dass man immer hintendran noch so eine kleine Entschuldigung dranhängt oder so eine
ist ja doch ein Normaler.
Ja,
ist so. Ja einer wie du und ich.
Ja.
Ja. Und ich glaube, das ist schon dieses Gefühl immer wieder sich zu geben und zu sagen, das ist in Ordnung. Da ist meine Hoffnung schon, dass ich dazu einen kleinen Beitrag leiste mit der Jacqueline zusammen. Und auch an anderen Punkten einfach, ich bin ja erstaunt, wie viel Jacqueline mich an Orte gebracht hat, wo ich mir denke, da bin ich nie. Also ich habe mal die weiblichen Führungskräfte des Bayerischen Ministeriums für Lebensmittelechtheit in Körpersprache trainiert, also als Jacqueline im Minikleid. Oder ich bin jetzt immer wieder, jetzt gerade in diesen ganzen Veränderungsprozessen, bin ich immer wieder in Veranstaltungen gebucht für CEOs, die um einfach dieses, was bedeutet denn Veränderung? Wenn mir Veränderung zugemutet wird, die ich mir nicht selber ausgesucht habe, also in meinem Fall so, ich verändere mich jetzt vom Mann zur Frau und mute dir diese Veränderung zu als meinem Gegenüber, dass du da zuguckst. Das hat ja ganz viel mit diesen Veränderungssystemen zu tun, die wir im Business oder auch in der Gesellschaft immer wieder, unabhängig von ganzem Genderzeug, immer wieder durcharbeiten müssen, weil sie uns zugemutet werden. Und wie können wir anders damit umgehen? Da habe ich gemerkt, also das, was ich auf Bühnen gelernt habe, hat mit dem normalen Leben erstaunlicherweise selbst an dieser ganz schrägen Ecke viel mehr zu tun, als ich mir das jemals gedacht hätte.
Sehr interessant. Zuletzt habe ich noch eine bisschen indiskrete Frage, die mich aber brennend interessiert. Auf welche Toilette gehst du denn als Jacqueline?
Das ist tatsächlich unterschiedlich. Im rein öffentlichen Raum oder auf Veranstaltungen mit gemischtem Publikum gehe ich auf die Damentoilette, weil da sind die Kabinen abgeschlossen und ich weiß einfach, ich erzeuge unter Frauen weniger Irritation als unter Männern. Wenn es zum Beispiel aber eine reine Frauenveranstaltung ist, wo ich ja auch gerne mal hingebucht werde, dann gehe ich auf die Männertoilette. Weil wenn ich sozusagen das einzig männliche, also auch wenn es verkleidet ist, aber das wahrhaft männliche Wesen da bin, dann habe ich da erstmal auf der Damentoilette nichts zu suchen, weil auch da habe ich gelernt auch, dass da natürlich mitunter verletzte Frauen sind, die wollen da keine Männer auf ihrer Toilette rumspringen haben. Das kann ich auch gut verstehen. Da versuche ich immer abzuwägen zwischen meiner eigenen Sicherheit und der gefühlten Sicherheit für die Leute, die mit mir diesen dann sehr privaten Raum teilen.
Ja, dann geht es letztendlich ja doch auch immer wieder für uns alle geltend um die Feinfühligkeit und die Empathie und das Gespür für den anderen.
Ja, das würde ich so sagen. Da hat mich Jacqueline auch viel gelehrt. Ne? Mhm. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel, sie zaubert ja auch viel. Und wenn sie sich Zuschauer holt, sind es meistens Männer. So ist sie geschrieben. Und wie sie sie aussucht und wie sie mit ihnen auf der Bühne umgeht, das hat ganz viel mit Feinfühligkeit, wie nah da erlaubt mir mein Gegenüber an ihn hinzugehen. Ist es okay oder ist es nicht okay? Es hat ganz viel mit MeToo in die Gegenrichtung auch zu tun, weil ich bin ja dann nicht das Richtige für die Jungs. Ne? Und muss da auch respektieren, wenn jemand das nicht will oder will. Ne? Da hat sie mir wahnsinnig viel beigebracht.
Ja, lieber Gaston und liebe Jacqueline, ich danke euch beiden sehr für dieses spannende und offene Gespräch und auch, ja, wandelnde Gespräch. Also ich finde, das alles zu erleben und zu hören, was du schilderst, ja, macht auch etwas mit mir, weil man ein Stückchen wieder was dazugelernt hat. Danke.
Merci und Dankeschön.